Heute spreche ich mit Joelle Bühler-Ziegler. Sie ist Expertin für Führungs- und Teamentwicklung. Sie hat viele Jahre als HR-Führungskraft gearbeitet und begleitet heute mit Heart Soul Führungskräfte und Organisationen in HR-Veränderungsprozessen. Wir reden darüber, wie du als Führungskraft innerlich stabil bleibst, während sich um dich herum alles ändert. Und warum du nicht perfekt sein musst, um wirksam zu führen. Und wie du für deine eigene Energie sorgst, ohne deine Verantwortung zu vernachlässigen. Du lernst, wie ganzheitliche Führung mit Herz und Verstand aussieht, wie du fürsorglich mit dir selbst und anderen umgehst und wie du in Transformationsphasen klar bleibst, statt langsam innerlich auszubrennen.
Hi, hier ist Dagmar und das sind Leadership Nuggets.
Hallo Joelle, freut mich, dass du heute mein Gast bist.
Ja, hallo Dagmar. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Du bist Gründerin von Heart Soul und Expertin für ganzheitliche Führung. Und davor warst du viele Jahre in HR und Führungsthemen unterwegs, von Beratung bis Führung von HR-Teams. Wer bist du heute als Mensch und als Begleiterin von Führungskräften?
Ja, ich bin Joelle, komme aus der Schweiz, unschwer zu hören. Ich wohne im wunderschönen Berner Oberland mit meiner kleinen Familie. Mit meinem Wirken sorge ich dafür, dass die Führungsetage wieder ein bisschen menschlicher wird und trage dazu bei, dass eben auch die ganze Arbeitswelt wieder ein bisschen menschlicher wird.
Okay, prima. Das hört sich jetzt gut an. Mir drängt sich dann natürlich direkt die Frage auf, gab es in deinem Leben einen Moment, wo du wusstest, okay, so kann ich nicht mehr weitermachen. Ich brauche eine andere Art zu arbeiten und zu führen. Und falls ja, was ist da passiert und was hast du entschieden?
Ja, definitiv. Diese Momente gab es immer wieder in meinem Leben, aber auch in meinem Wirken als Führungskraft. Für mich persönlich waren sicherlich die letzten 4 Jahre enorm prägend. Und zwar ist vor 3,5 Jahren meine Mama von uns gegangen und kurz darauf bin ich schwanger geworden. Und diese beiden Ereignisse alleine haben definitiv auch dazu beigetragen, dass ich einfach in meinem Berufsleben auch etwas verändert habe.
Mhm. Okay, auf deiner Webseite steht, Heart Soul steht für Leadership mit Herz und Verstand. Nachhaltige Veränderung entsteht, wenn Führung ganzheitlich gedacht wird. Klar im Kopf, offen im Herz, verbunden mit dem eigenen Weg. Was bedeutet das genau?
Ja, mir ist es ein enormes Anliegen, die Führung wieder bewusst zu gestalten und das habe ich mir auf die Fahne geschrieben. Ich glaube, in der heutigen Arbeitswelt machen wir unglaublich viel mit unserem Verstand. Also wir sind einfach unglaublich verkopft unterwegs und genau da setze ich an. Denn es ist aus meiner Perspektive enorm wichtig, dass die bewusste Führung eben auch im Körper und mit dem Herz gelebt werden kann. Und daran arbeite ich mit den Führungskräften und teilweise natürlich auch in den Organisationen, damit die Führung wieder bewusster gestaltet werden kann. Und ich glaube ganz stark daran, dass im Moment der Moment als solches ist, wo eben Führung wieder menschlich gestaltet werden darf. Also gerade auch im Zuge der enormen Entwicklung in der Technologie ist es eben so immens wichtig aus meiner Perspektive, dass wir uns wieder bewusst sind oder bewusst machen, dass wir eben die Menschlichkeit als als absolute Gamechanger benutzen können, auch in unserer Führungstätigkeit.
Mhm. Kann ich bestätigen, tatsächlich aus meiner Arbeit, weil also erstmal werde ich im Moment ständig gerufen für Konflikte und Altlasten managen, weil so Emotionen hochkochen. Wir sind alle so ein bisschen dünnhäutiger aufgrund der ganzen Situation, die uns umgibt. Es gibt LinkedIn-Kurse von mir und der Emotionen managen rockt im Moment. vielfach haben Leute so dieses Gefühl, okay, Emotionen haben bei der Arbeit nichts zu suchen. Wir müssen da immer so hochgradig professionell sein. Und das, was du sagst, ne, wir sind dann immer so verkopft unterwegs. Woran würden denn jetzt Mitarbeitende merken, okay, meine Führungskraft lebt genau das. Die lebt Emotionen, die ist echt, die ist menschlich und die ist eben nicht nur so eine Robotermaschine. Woran merken die das?
Also ich glaube, eines der wichtigsten Momente ist eben, wenn eine Führungskraft bewusst hinhört, als einfach nur gestresst überhört. Und das passiert sehr, sehr oft im Moment im Führungsalltag. Deswegen glaube ich auch, werden wir oft gerufen, wenn es eben Konflikte gibt oder wenn Unklarheiten im Raum stehen. Dann auch, was du angesprochen hast, eben so diese allgemeine Unsicherheit, die unglaublich spürbar wird. Und genau da, glaube ich, setzt eine bewusste Führungskraft an, um eben die zugewandte Klarheit oder die klare Zugewandtheit wirklich zu leben. Also dass sich auch hier wiederum Klarheit und Menschlichkeit nicht ausschließen, sondern einander bedingen, einander ergänzen. Ich glaube, diese zwei Punkte sind unglaublich wichtig und alleine daran merken die Mitarbeitenden schon, dass es sich eben um eine bewusste Führungskraft handelt.
Mhm. So, jetzt habe ich auf der anderen Seite vor allen Dingen so Unternehmer meines Alters plus. Ne? Die kommen dann zu mir und sagen, ja, Dagmar, toll, also wenn ich jetzt hier zu viel lobe oder irgendwie zu nachsichtig bin, dann bin ich zu soft, zu weich, dann bin ich zu menschlich. Ich habe so einen, der hat mal gesagt, ja, Dagmar, wie soll ich denn loben, dass es echt und authentisch wirkt? Der hat allerdings auch einen Vater gehabt, der hat ein Hotel. Und der Vater hat in der Küche gestanden, hat irgendwas geschnitten und während dann ein Lehrling umgekippt ist, ohnmächtig geworden ist, hat er gesagt, jo, ruh du dich da mal aus. Also das ist so der Kontext, in dem der groß geworden ist. Und er hat so gesagt, ja, sag mal, wie kann ich denn irgendwie schon nahbar sein, loben, aber nicht zu weich sein? Also wie kann ich klar bleiben und trotzdem menschenfreundlich, aber so meiner Linie treu bleiben? Hast du da so einen Tipp?
Ja, auf jeden Fall. Also danke für dieses Beispiel. Zeigt unglaublich bildhaft, wie eben die Kindheit uns als Menschen oder uns als Persönlichkeiten eben prägen. Und genau da muss eben auch angesetzt werden, wenn etwas verändert werden möchte. Aber du hast nach Tipps gefragt. Diese Angst oder dieser Respekt höre ich sehr, sehr oft von den Führungskräften, die ich begleite oder eben auch Führungskräfte, die in Organisationen bin, wo ich drin arbeite. Und das kommt nicht von ungefähr, denn schlussendlich sind wir genau so erzogen worden, eben einfach zu funktionieren und stark zu sein, immer präsent zu sein und ja, keine Gefühle zuzulassen. Aber genau hier ist auch der Schlüssel zu der Echtheit, glaube ich. Denn genau diese Gefühle oder Emotionen machen uns als Menschen wirklich aus. Und wenn wir diese benennen können und eben auch den Mitarbeitenden dadurch zeigen, dass wir menschlich sind, das macht uns unglaublich nahbar und einfach auch echt. Und ich glaube, gerade heutzutage geht es genau um diese Echtheit in der Führung. Also da ganz klar mein Tipp für Führungskräfte, die Emotionen entsprechend zu beschreiben und auch mal den Mut zu haben, zu sagen, okay, diese Situation oder dieses Vorhaben ist für mich schwierig, aber wir werden es so oder anders anpacken.
Mhm. Jetzt hast du schon so einen Aspekt angesprochen. Viele Führungskräfte meinen, sie müssen immer stark sein. So, jetzt sind wir auch heute dauernd on. Also wir sind ja immer erreichbar, entweder über E-Mail, über Social Media, über Telefon, über Slack, über whatever, name it. Wir laufen dadurch natürlich auch Gefahr, dass wir auch uns überfordern. Wenn du jetzt mit Klienten arbeitest, an welchen Signalen merkst du, dass jemand innerlich schon im roten Bereich ist? Also der mag ja außen immer noch sagen, alles cool, aber du hast so eine Idee, okay, da ist jetzt jemand schon wirklich an der Grenze. Woran kannst du das merken?
Ich merke das sehr, sehr oft in den Beispielen, die genannt werden. Also die Dünnhäutigkeit, die du vorhin angesprochen hast, das ist sehr oft spürbar in kleinen Beispielen, die dann aber eine große Wirkung bei der Führungskraft auslösen kann. Das einerseits und eben auch die Präsenz. Also das ständig On-Sein und auch das ständige Gefühl, immer sofort antworten zu müssen auf alle möglichen Kanäle. Das merkt man einfach im Wesen der Persönlichkeit. Und man merkt es auch in den Gesprächen. Also wenn jemand wirklich entweder in der Vergangenheit oder in der Zukunft lebt und einfach überall ist, aber nicht im Hier und Jetzt. Und das spreche ich dann auch in meiner Arbeit sehr offen und transparent an. Und sie sind manchmal wirklich sehr erstaunt, dass das schon in sehr kurzer Zeit einfach spürbar wird. Teilweise sogar in den Vorgesprächen über die Online-Meetings. Also selbst da ist es wirklich spürbar. Und das ist beängstigend, aber das ist auf jeden Fall etwas, wo man sehr gut ansetzen kann.
Mhm. Fragst du, gibt es so körperliche Symptome? Also ich frage manchmal, wie schlafen Sie? Wann wachen Sie auf? Sowas, weil das ja typische Symptome sind. Gibt es da irgendwas aus deiner Erfahrung, wo du sagst, daran kann ich als Führungskraft merken, da ist was nicht in Ordnung?
Ja, definitiv. Es ist sogar meistens so, dass ich nicht mal explizit nachfragen muss, sondern dass die Symptome selber einfach geschildert werden. Also, dass sich die Führungskräfte selber fragen, was ist mit mir los? Ich habe ein Gedankenkarussell, ich kann nicht mehr schlafen, ich kann nicht gut einschlafen. Ich habe körperliche Symptome in ganz unterschiedlicher Art und Weise, weil der Körper reagiert immer auf solche Situationen. Und da ist es sehr, sehr gut sichtbar eben dann schlussendlich auch, was die aktuelle Situation mit dem Menschen schlussendlich auch macht. Und ein wichtiger Aspekt ist sicherlich auch, dass sie sich selber oft gar nicht mehr richtig spüren. Also wir sprechen ja auch oft von dem sogenannten Bauchgefühl oder eben auch von der Intuition, also dass wir wie plötzlich eine Eingebung haben oder wissen, was wirklich wichtig ist oder was richtig ist für uns als Next Step. Und dieses Gefühl haben wirklich überforderte Führungskräfte total verloren. Und das ist sicherlich auch ein Signal dafür, dass es im Moment einfach zu viel ist für das ganze System.
Mhm. Du hast mir erzählt, dass du viel Menschen Mitte 40 arbeitest. Die haben dann oftmals Familie und haben eine große Verantwortung. Gibt's irgendwas, was du bei denen besonders beobachtest, also an Konflikten, aber auch an Stärken?
Ja, also dieser Lebensabschnitt wird ja oft auch aus soziologischer Perspektive als Rush Hour des Lebens bezeichnet. Und ich glaube, das trifft's sehr, sehr gut. Denn so um die 40 rum kommt einfach unglaublich viel zusammen. Also typischerweise geht da auch die Familiengründung einher oder die Kinder sind schon im Schulalter. Dann gleichzeitig kommt eben auch die Verantwortung oder mehr Verantwortung im Job, also auch mit Führungsperspektiven. Und häufig sind dann eben auch noch weitere private Themen an Bord, wie beispielsweise gesundheitliche Themen oder auch Themen in der engen Familie, also Eltern, die beispielsweise Unterstützung brauchen, oder. Diese Themen sind ja mannigfaltig. Und genau da kommt dann wirklich diese Überforderung zusammen, weil wir, wie ich schon erwähnt habe, einfach gelernt haben oder schlussendlich auch so sozialisiert worden sind, dass wir einfach funktionieren. Also dass wir einfach quasi Meeting für Meeting abarbeiten, egal ob privat, persönlich oder eben auch geschäftlich. Wir funktionieren einfach und arbeiten gewissenhaft unsere To-Do-Liste ab. Und genau da liegt die Krux begraben, dass man sich selber in dieser To-Do-Liste sehr oft einfach vernachlässigt oder teilweise sogar vergisst. Und das ist natürlich dann ein großer Punkt, der sich einfach irgendwann mal rächt.
Mhm. Gab es in deinem eigenen Führungsweg einen Moment, wo deine innere Stabilität tatsächlich ins Wanken geraten ist?
Ja, die gab es definitiv. Und zwar auch aufgrund eines Schicksalsschlages, wie ich es schon zu Beginn unseres Gespräches erwähnt habe. Als meine Mama gestorben ist, vor 3,5 Jahren, hat mir das den Boden unter den Füßen weggenommen. Und das war für mich als Person wirklich unglaublich schwierig, da die innere Stabilität zu wahren und einfach auch wieder den Weg zurückzufinden in die Normalität. Und ich glaube, genau solche Momente, die zunächst als Krisen angeschaut werden von außen und teilweise auch von einem selber, sind sehr oft einfach auch Wendepunkte, die dann eben auch als Chancen gepackt werden können oder angesehen werden können. Und genau so hat es für mich dann eben auch sich angefühlt, im Nachhinein aber natürlich erst. Ich bin dann kurze Zeit darauf schwanger geworden. Ich habe heute noch das Gefühl, dass meine Mama da wahrscheinlich irgendwie einen Wink gegeben hat. Und spätestens dann mit der Geburt von meiner Tochter haben sich so oder so meine Werte total nochmals verändert. Das heißt, ich habe meine Werte immer gewusst, habe mit ihnen auch immer gearbeitet, aber ich habe sie ganz klar nochmals neu oder frisch priorisiert nach der Geburt von unserer Tochter. Und als ich dann nach gut 9 Monaten Mutterschaftsurlaub, also ich habe mir mehr als genug Zeit genommen, eben auch für dieses kleine Wesen wirklich da zu sein, aber als ich dann wieder zurück in den Berufsalltag gehen wollte, habe ich einfach gemerkt, dass es nicht mehr so ist wie vorher. Und ich glaube, das hat definitiv eben mit diesen Wendepunkten zu tun.
Was heißt das, dass es nicht mehr so ist wie vorher? Also du hast gemerkt, dass sich was verändert hat. Was genau hat sich verändert?
Für mich persönlich hat sich die Sinnhaftigkeit verschoben. Also ich habe immer noch wunderbar funktioniert als Führungskraft, habe meine Projekte sehr erfolgreich absolviert, habe aber am Abend einfach nicht mehr dieses zufriedenstellende Gefühl gehabt. Also das Bekannte am Abend, wenn sich Partner fragen, und wie war dein Tag so, dass einfach Tag für Tag oder Woche für Woche diese Erfüllung schlussendlich wie weg war. Also ich habe zwar funktioniert, habe unglaublich viel gemacht, habe dann auch immer erzählen können, was alles passiert ist durch den Tag, aber ich habe mich immer mehr gefragt, und für was eigentlich alles? Also dieses Gefühl am Abend, zufrieden wirklich nach Hause gehen zu können, das hat sich verändert, und das war für mich dann auch wirklich der ausschlaggebende Punkt, wo ich für mich gesagt habe, okay, hier muss sich was ändern, und zwar definitiv und im Idealfall relativ schnell.
Okay, spannend. Wenn du jetzt heute merkst, weil das kommt ja schon immer wieder vor, dass wir auch nochmal gereizt sind, dass wir müde sind, dass wir keine Kraft für Veränderung haben, dass wir einfach zu viel haben. Was machst du heute, um dann wieder Frieden mit dir zu kriegen, um wieder in deiner Mitte zu sein, um wieder diese Sinnhaftigkeit zu spüren?
Ja, ich habe mittlerweile wirklich verschiedene Techniken oder Methoden auch herausgefunden, die bei mir unglaublich schnell funktionieren. Also wenn es schnell gehen muss zwischen 2 Meetings oder wo auch immer, dann immer Füße an den Boden, Hände aufs Herz und einfach mal 2-3 Mal bewusst atmen. Also bewusst wieder zurückkommen in den Körper, das Herz spüren, dass man einfach hier ist, und dann kann es weitergehen. Wenn es ein bisschen länger dauert, dann einfach raus in die Natur. Also ich gehe sehr, sehr oft einfach spazieren oder laufen, im Wald, am See, wo auch immer. Einfach möglichst rausgehen, im Sommer auch gerne barfuß.
Genau. Das mache ich tatsächlich auch. Ich gehe jeden Morgen barfuß in den Garten. Außer heute. Heute hat es geregnet, da hatte ich keine Lust.
Ja, genau. Das sind diese kleinen Momente, die einem einfach sofort zurück ins Hier und Jetzt bringen. Und das ist, ja, es wird einfach wirklich sehr oft stark unterschätzt. Mhm. Und wenn es wirklich wieder mal so eine Situation gibt über längere Zeit, dann einfach wirklich Pausenknopf drücken. Also weniger ist mehr. Irgendwie, wenn's möglich ist, einen Tag sich rausnehmen oder was auch immer und einfach runterfahren und sich selber wieder spüren. Also ich glaube, das ist wirklich die Quintessenz daraus. Oder eben barfuß in den Garten gehen. Das hilft eigentlich immer.
Okay. Jetzt arbeite ich recht viel mit Teamleads, die in dieser sogenannten Sandwich-Position sind. Das heißt, die haben irgendwie über sich noch eine Führungsebene, Geschäftsführung oftmals, unter sich dann das Team, und die berichten dann oftmals, ja Mensch, ich reibe mich irgendwie auf, ne? Alle beide Seiten ziehen an mir und ich kann gar nicht so, wie ich will. Hast du für die noch ein paar Tipps parat, wie die das schaffen, trotzdem bei sich zu bleiben, obwohl so zwei Seiten an denen ziehen?
Ja, absolut. Ich glaube, bewusste Führung hat auch tatsächlich viel mit Grenzen setzen zu tun. Und das klingt jetzt auch wieder total schön und einfach, ist aber in der Umsetzung nicht immer ganz so trivial, weil wir uns das eben tatsächlich überhaupt nicht gewohnt sind oder weil wir uns das abtrainiert haben. Und diese Pausen zu setzen, also das ist nicht einfach nur so ein Spruch, sondern das meine ich wirklich total ernst, auch für den Arbeitsalltag. Also egal, ob das ein paar Sekunden sind zwischen zwei Meetings oder eben ein paar Minuten, um den Block gehen zu können oder eben um ein oder mehrere Tage sich einfach mal rauszunehmen. Wir als Menschen brauchen diese Pausen, um eben wirklich in unserer Power wieder wirken zu können. Und genau darum geht es, glaube ich, auch in diesen sogenannten Sandwich-Positionen, also dass man sich bewusst abgrenzt. Was ist wirklich meine Verantwortung und was ist eben auch nicht meine Verantwortung? Diese dann aber auch sehr klar kommuniziert. Und ja, das braucht teilweise Mut, sowohl, sage ich jetzt, in der Hierarchie nach oben wie auch nach unten, gewisse Sachen einfach zu delegieren oder klar zu schärfen, wessen Verantwortung das tatsächlich dann ist.
Mhm. So, jetzt habe ich viele Geschäftsführer tatsächlich in meiner Kundschaft und die sind so vom Typ, ne, show me where the money is, Dagmar, ne? Was bringt mir das persönlich? Das ist ja alles ganz toll, was ihr da erzählt, Joel und du, aber ganz ehrlich, was habe ich davon? Gibt's irgendwie Beispiele aus der Praxis, wo eine Führungskraft durch bessere Selbstführung nachweislich bessere Businessergebnisse erzielt hat? Also woran könnte man das messen? Gibt's da irgendwelche Kennzahlen, wo ich dann solchen Geschäftsführern sagen kann, doch, Jung, das lohnt sich, da rein zu investieren?
Ja, jetzt komme ich ja aus der HR-Ecke und habe mich natürlich jahrelang mit diesen KPIs auch beschäftigt oder rumgeschlagen. Das HR-Controlling, das ist ja so ein Bereich, der aktuell wirklich sehr in Mode gekommen ist. Und ich verstehe das auch total und ich bespreche diese Themen auch sehr oft mit meinen Kunden, weil eben in der Geschäftsführungsposition geht es natürlich schlussendlich einfach um die Zahlen, um die Kennzahlen und was bringt mir das jetzt unter dem Strich. Ja, wenn mehr Führungskräfte tatsächlich bewusst führen, dann hat das auf jeden Fall einen Impact auf die Mitarbeiterzufriedenheit. Und dementsprechend kann das natürlich auch einen Einfluss haben auf die Fluktuation und, was noch viel wichtiger ist, eben auch auf die Gesundheitsquote oder der Absenzenquote, die ja sehr oft gemessen wird. Also die Krankheitstage, die Mitarbeitenden pro Jahr ausfallen, die werden tatsächlich weniger, wenn es mehr bewusste Führungskräfte in Organisationen hat. Und ich glaube, das alleine schon ist ein Riesenimpact eben auch auf das Geschäftsergebnis schlussendlich. Und ich glaube auch, dass sehr viele Organisationen sich wieder bewusst machen müssen, was denn eigentlich mit ihrer Belegschaft passiert und sich nicht nur um das Recruiting zu kümmern. Also im Zuge des aktuellen Arbeitsmarktes beschäftigen sich unglaublich viele Organisationen meines Erachtens insbesondere um das Recruiting und eben auch um die ganzen Themen darum herum, also Employer Branding und so weiter und so fort. Aber sie vergessen da manchmal eben die eigene Belegschaft und was da eigentlich für ein Riesenhebel dahinter steckt, um eben wirklich auch das Geschäftsergebnis zu verbessern.
Das ist spannend. Was genau meinst du damit? Du hast im Vorgespräch hast du eine interessante These gesagt. Du hast sinngemäß irgendwas gesagt, der Fachkräftemangel ist oftmals selbst gemacht. So, dass alle klagen ja über Fachkräftemangel und meine Kunden auch, die sagen, wir finden keine Leute und das, was am Markt rumläuft, das kann nix. Also was genau meinst du damit, dass du sagst, okay, das ist zum Teil selbst gemacht, wenn Führungskräfte da eben nicht richtig führen, dann ist das auch kein Wunder, dass sie keine Fachkräfte kriegen. Kannst du da noch mal so ein bisschen mehr zu sagen?
Ja, sehr gerne. Ich glaube tatsächlich, dass ein großer Teil des Fachkräftemangels selbst gemacht ist. Und damit meine ich, dass eben in vielen Organisationen genau diese Thematik, beispielsweise von der fehlenden Wertschätzung, einfach an der Tagesordnung liegt. Das heißt, dass wirklich nicht darauf geachtet wird, wie zufrieden die Mitarbeitenden sind und was sie eben brauchen, um mit Freude zur Arbeit zu kommen. Das klingt jetzt auch wieder total plakativ, aber eigentlich wäre es so einfach. Also wir sind ja eigentlich alle hier, um schlussendlich einfach mit Freude zur Arbeit zu kommen. Aber die Realität zeigt einfach ein total anderes Bild, leider. Und genau da, glaube ich, ist anzusetzen. Einerseits und andererseits eben auch beim Recruiting. Also da nehme ich immer wieder wahr, dass wir einerseits einfach die eierlegende Wollmilchsau gesucht wird, sprichwörtlich. Also auch hier habe ich ganz klar die Haltung, dass ich persönlich das Gefühl habe oder auch bereits belegen konnte, dass die Persönlichkeit sehr viel wichtiger ist für die Rekrutierung als eben beispielsweise das alleinige Branchenwissen. Und ich glaube, auch hier darf angesetzt werden. Und wenn wir jetzt nochmals zurückkommen auf den Fachkräftemangel, der eben teilweise wirklich selbst gemacht ist, dann müssen wir eben auch über die Recruiting-Methoden sprechen. Also ich bin jetzt insbesondere, aber war immer schon mit sehr vielen Führungskräften im Austausch, die eben in einem Übergang sind. Das heißt, die vom einen Arbeitgeber zum nächsten wechseln und sich dadurch in einer Übergangsphase befinden. Und was ich da teilweise mitbekomme, wie auch Bewerbende, also potenzielle Mitarbeitenden behandelt werden von Organisationen, das ist schon ziemlich haarsträubend. Also Ghosting beispielsweise liegt heute ja an der Tagesordnung. Das heißt, dass wenn sich bewerbende Personen irgendwo melden, dass sie dann einfach nie mehr irgendetwas hören von der Organisation. Ja. Und das finde ich schon äußerst bedenklich im Jahre 2026 mit den Möglichkeiten, die uns heute zur Verfügung stehen.
Das stimmt, das beobachte ich jetzt gerade in der Altersgruppe unseres ältesten Sohnes. Der ist 22 und das ist tatsächlich so, dass da viele aus dessen Freundeskreis sich bewerben und auch viele Bewerbungen schicken. Die kriegen noch nicht mal irgendeine Reaktion. Also eine Absage wäre ja okay, aber die kriegen gar nichts. Das ist einfach so, das fällt so über den Zaun und da passiert nichts mit. Und dann denke ich auch so, ja okay, eigenartig. Also wenn ich Leute haben will, dann kann ich ja wenigstens in irgendeiner Form reagieren.
Absolut. Und da ist doch die Problematik begraben. Also wenn wir doch sagen, wir haben ein großes Problem, dass mehr Menschen aus der Arbeitswelt austreten, als dass sie nachkommen. Und dann beobachten wir genau in dieser Altersgruppe, die wir eigentlich mit einem roten Teppich begrüßen sollten, ja, um das mal kurz bildlich zu sprechen, dass da einfach gar keine Reaktion findet, das finde ich wirklich haarsträubend. Also da muss doch angesetzt werden bei den Organisationen. Und ich glaube auch, das ist nicht nur eine HR-Verantwortung, sondern das ist eine Führungsverantwortung, immer im Schulterschluss mit HR natürlich bei den größeren Firmen. Und da muss einfach angesetzt werden. Also das ist auch nicht so schwierig. Ich habe, glaube ich, genug rekrutiert in meinem Leben und das kann einfach nicht so schwierig sein, da zumindest mal eine Antwort zu platzieren und im Okay-Fall eine Antwort zu platzieren, die eben mich als Arbeitgeber auch in einer gewissen Weise sauber positioniert.
Ich würde gerne nochmal auf Selbstfürsorge zurückkommen. Also Selbstfürsorge, das, was wir jetzt besprochen haben, ist sicherlich gut und richtig. Das hat auch einen Impact auf die Belegschaft, weil Krankenstand geht runter, die Mitarbeiterzufriedenheit steigt. Jetzt gibt es aber auch Menschen, die Selbstfürsorge sozusagen als Ausrede nutzen. Also so nach dem Motto, nein, ich muss jetzt mich mal um mich selber kümmern. Also als Ausrede nutzen, um unbequeme Führungsentscheidungen auf die lange Bank zu schieben oder um sich vor Verantwortung zu drücken. Das ist zumindest was ich im Alltag auch schon mal erlebe. Wo ziehst du da die Grenze?
Ja, das ist ein sehr gutes Thema und da ziehe ich ganz klar die Grenze zwischen bewusster Führung, was für mich damit zu tun hat, den Raum wirklich einzunehmen und eben auch die Verantwortung wahrzunehmen einerseits und andererseits dann eben diese Verantwortung abzugeben, also sich hinter einer Situation oder hinter einem aktuellen Momentum einfach zu verstecken und diesen dann eben vorzuschieben und zu sagen, ja, deshalb oder wegen diesem Grund kann ich jetzt gerade das oder anderes nicht wahrnehmen. Und das finde ich bedenklich, muss aber ganz klar eben dann auch in der Situation angesprochen werden, aus meiner Perspektive.
Mhm. Gibt so unbequeme Wahrheiten, die du Führungskräften manchmal sagen musst, also selbst auf die Gefahr hin, dass sie abspringen. Also Beispiel bei mir, ich hatte einen Coachee, der hat alles, was ich ihm an Übungen gegeben habe, immer perfekt ausgefüllt und auch mir sofort wieder zurückgeschickt und hat damit aber letzten Endes immer die Verantwortung für sein eigenes Weiterkommen an mich rübergeschoben. So, und das habe ich ihm irgendwann gespiegelt. War natürlich eine super unbequeme Wahrheit und ich bin halt auch Gefahr gelaufen, dass er dann abspringt. Hast du aus deiner Praxis sowas, wo du sagst, ah ja, manchmal muss ich Leuten was spiegeln, was vielleicht nicht unbedingt direkt auf Gegenliebe fällt?
Ja, definitiv. Das ist Teil meiner Arbeit. Oft werde ich gerade in Organisationen auch dafür gerufen, also dass sie sagen, wir brauchen dann keinen Weichspüler. Ja, also sag ruhig, direkt und ehrlich, was deine Meinung ist. Dann sage ich immer, ja, das ist kein Problem. Es muss dann einfach auch gehalten werden können. Und gerade in solchen Konstellationen, also ich arbeite ja mit Heart Soul sehr oft auch mit ganzen Geschäftsleitungen zusammen und das sind natürlich teilweise sehr anspruchsvolle Konstellationen. Und ich glaube, genau da braucht es eben die echte und wahrhaftige Spiegelung teilweise, um eben den Schritt gehen zu können von echter Transformation. Und ja, in meiner Praxis erlebe ich das oft und sehr oft kommen eben da dann tatsächlich diese Emotionen zum Vorschein. Sehr oft halt eben auch durch eine gewisse Dünnhäutigkeit, also dass sehr, sehr viel läuft, dass man eben die Selbstverantwortung nicht mehr so stark wahrnimmt, dass man sonst noch ein paar Themen auf dem Tisch hat und dann reagiert man eben in Geschäftsleitungssitzungen sehr, sehr emotional. Und genau da versuche ich dann immer wertschätzend anzusetzen, aber halt wirklich klar zu spiegeln und aufzuzeigen, dass eben die eine oder andere Situation oder die Reaktion insbesondere jetzt sehr, sehr persönlich und vielleicht nicht in diesem Rahmen, der hierher passt, passiert ist. Und das kann natürlich so oder anders aufgenommen werden. Ich muss aber tatsächlich dazu sagen, dass es sehr oft dann reflektiert aufgenommen werden kann und dass sich sehr oft dann auch bedankt wird für meine Ehrlichkeit und auch für meinen Mut, das eben entsprechend anzusprechen.
Mhm. Okay. Jetzt hast du eben schon mal gesagt, dass wir ja immer viel funktionieren wollen. Viele Führungskräfte haben tatsächlich, erlebe ich in der Praxis, einen hohen Perfektionsanspruch an sich selber. So, das heißt, unser innerer Dialog befeuert den ja auch immer noch, ne? Von wegen, ah, Dagmar, du Depp, andere können das doch auch und die können das doch schneller und dergleichen mehr. Das heißt, innerlich gehen wir ja sehr harsch mit uns manchmal ins Gericht. Was wäre denn eine einfach zu lernende Routine, mit der ich meine Selbstführung im Alltag stärken kann?
Ja, diese Glaubenssätze, die wir alle mit uns tragen und die wir natürlich, die wir einfach verinnerlicht haben und an diesen dürfen wir tatsächlich auch ansetzen und diese teilweise auch umprogrammieren. Das vielleicht ganz kurz noch vorweg. Und eine einfache Alltagsroutine ist wirklich, sich einfach mal zu überlegen, wie starte ich denn eigentlich in meinen Tag? Also fange ich schon mit dem Funktionieren am Morgen an, also dass ich ganz genau weiß, ich habe 2 Minuten, um Zähne zu putzen, dann 5 Minuten, mich anzuziehen, 5 Minuten, um mich parat zu machen und weitere 5 Minuten, um irgendwie alles zu packen. Oder nehme ich mir am Morgen eben bewusst eine halbe Stunde Zeit, um einfach irgendetwas zu machen, das mir tatsächlich Energie gibt und Freude bereitet. Das als ganz einfachen Tipp für jeden. Und das bedingt manchmal, ja, dass man ein bisschen früher aufsteht, aber ich glaube, auch das ist absolut vertretbar.
Das ist tatsächlich, seit diesem Jahr schaffe ich endlich 5 a.m. Club. Das wollte ich immer und es hat nie geklappt, aber ich stehe jetzt tatsächlich morgens um 5 auf und ich genieße das wirklich, dass ich, bevor der Punk so gegen 9 losgeht, ich noch eine Menge Zeit habe für mich, dass ich ein bisschen was lesen kann, Journal schreiben kann, mein Workout machen kann und dass ich eben nicht gestresst bin. Das macht einen riesen Unterschied. Und ja, das, was du sagst, das ist so eine Überwindungssache. Und ich war dieses Jahr eine Woche im Kloster tatsächlich im Januar und habe mir dann das Glockenläuten vom Kloster genommen. Das ist mein Wecker. Und jedes Mal, wenn die Glocken läuten, dann stehe ich auch gerne auf. Dann lächle ich und dann stehe ich auf. Und das klappt jetzt ganz gut und mir tut das auch sehr gut. Und muss ja nicht 5 sein, kann ja auch 6 oder 7 sein. Aber einfach so ein bisschen mal zur Ruhe kommen, bevor man so in die Alltagshektik geht, hat sich für mich zumindest bewährt. Gibt's irgendetwas, wenn du jetzt so zurückblickst, du hast ja einen Werdegang bis hierhin gemacht, gibt's irgendetwas, und du hast eben auch gesagt, so schwierige Situationen, die lehren uns immer was. Und leider Gottes lernen wir das immer erst retroperspektiv, nicht in der Situation selber. Aber gibt's irgendetwas, wo du sagen würdest, dafür bin ich meinem früheren Ich heute dankbar, gerade weil's eben holprig war, gerade weil's eben nicht perfekt war?
Schöne Frage. Ja, ich bin meinem früheren Ich für ganz vieles dankbar, tatsächlich. Ich bin auch dankbar für dieses Funktionieren bis zu einem gewissen Teil tatsächlich. Also ich habe in jungen Jahren gelernt, was Disziplin wirklich heißt. Ich habe als kleines Kind Spitzensport gemacht und da lernt man das so oder so. Und ja, ich glaube, für diesen Aspekt bin ich meinem früheren Ich total dankbar, dass ich weiß, wenn es darauf ankommt, dass ich einfach total gut funktionieren kann und dass ich einfach eine enorme Disziplin an den Tag legen kann, um gewisse Sachen einfach anzupacken und durchzuziehen. Heute weiß ich aber auch, dass dieser Aspekt nicht der alleinige Garant dafür ist, wirklich erfolgreich zu sein. Und Erfolg heißt für mich eben einfach auch, zufrieden zu sein mit dem, was man hat und mit dem, was man macht. Und ich glaube, genau da scheitern ganz viele oder machen sich die Gedanken gar nicht dazu, was macht mir eigentlich wirklich Freude in meinem Leben. Und vielleicht auch hier nochmals kurz zur vorherigen Frage angeknüpft. Wenn ich da manchmal meine Führungskräfte frage, ja, wie startest du denn eigentlich in den Tag? Dann kommt sehr oft einfach, ja, ich mache mich parat und dann gehe ich raus. Wieso? Was meinst du damit? Und genau da fängt es eben auch an, sich wirklich mal bewusst zu machen, wie lebe ich mein Leben und wie will ich es denn eigentlich leben und wie will ich es füllen, mit welchen Momenten, was macht mir Freude? Und ich glaube tatsächlich, dass wir hier im mitteleuropäischen Raum dieses Privileg heutzutage wirklich haben, uns diese Frage zu stellen und uns danach mit allen Konsequenzen entsprechend danach ausrichten können.
Mhm. Super, Joelle. Vielen, vielen Dank. Wenn jetzt unsere Hörer noch mehr wissen wollen, gibt es eine Möglichkeit, von dir noch mehr zu erfahren? Deine Kontaktdaten, Webseite und LinkedIn-Profil verlinke ich in den Shownotes. Aber haben die noch eine Möglichkeit, irgendwie mehr noch zu erfahren, wenn die sagen, Mensch, ja, macht Sinn, ich will da mal reingucken für mich?
Ja, sehr gerne. Ich habe einen Guide entwickelt für bewusste Führung, also was das aus meiner Perspektive wirklich im Detail heißt. mit praktischen Alltagsübungen, die man sofort ausprobieren kann. Und ja, diesen Guide stelle ich sehr gerne zur Verfügung allen, die das interessiert, und bin dann auch immer total happy, wenn ich ein entsprechendes Feedback bekomme, welche Übung jetzt besonders hilfreich war oder was man sofort in seinen eigenen Alltag umsetzen konnte.
Mhm. Und den bekomme ich wie, wenn ich den haben möchte?
Bekommen alle, die mir ihre E-Mail durchgeben, und dann schicke ich den sehr gerne zu.
Okay, das heißt, ich verlinke auch deine E-Mail-Adresse unten in den Shownotes und dann kann man dich anschreiben.
Ja, ganz genau. Und auf meiner Webseite gibt es auch die Möglichkeit, ganz einfach per Klick ein Kennenlerngespräch zu vereinbaren, und dann können wir schauen, ob das Ganze passt und wie wir allenfalls zusammenarbeiten können.
Prima, super. Vielen, vielen Dank für deine Einblicke. Hat mich sehr gefreut, dass du heute mein Gast warst.
Ja, ganz herzlichen Dank dir, Dagmar, für deine Fragen und dass ich hier als Gast sein durfte.
Das Thema Selbstfürsorge in Führung ist hochbrisant. Denn mit KI, der aktuellen Geschwindigkeit von Veränderungen und gleichzeitig anhaltendem Fachkräftemangel, erleben wir eine vollkommen disruptive Zeit, die uns maximal fordert. Und das alles zusätzlich zum ganz normalen Generationskonflikt. Kein Wunder, wenn Menschen da dünnhäutig werden und Emotionen häufiger überkochen. Genau dazu schreibe ich aktuell mein nächstes Buch. Es soll Führungskräften Klarheit in dieser herausfordernden Zeit liefern. Du willst eine oder einer der ersten sein, die es kostenlos lesen? Dann klicke auf vamos.coach/buch für weitere Infos.
Das waren Leadership Nuggets von Dagmar Gehrig. Danke fürs Zuhören. Wenn du weitere Tipps zu Führung und Strategie haben willst, dann abonniere den Podcast oder meine Newsletter unter vamos.coach/newsletter. Folge mir auch gerne auf LinkedIn. Wir hören uns. Bis bald.